Willkommen zu einer neuen Folge von Neues Stiften, dem Podcast. Und ich freue mich heute sehr und bin auch ein ganz klein bisschen aufgeregt, weil wir haben heute Neven Subotic da. Herzlich willkommen, Neven.
Hallo, freut mich. Und bitte Neven aussprechen.
Ja, Neven. Oh, schon der erste Fauxpas. Ja. Alles klar, herzlich willkommen, Neven Subotic. Ja, ich muss dazu sagen, viele kennen ihn natürlich aus dem Fußball. Und meine persönliche Geschichte ist, ich bin überhaupt gar kein Fußballfan und habe dich insofern gar nicht auf dem Schirm gehabt, habe aber irgendwann ist mir dein Buch Alles geben in die Hände gefallen. Und ehrlich gesagt hat das einer meiner Söhne gelesen und wollte es nicht mehr aus der Hand legen. Schön. Und dann habe ich mir erlaubt, da auch mal reinzugucken. Und als Journalist muss ich nicht nur sagen, gut geschrieben, sondern ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Und deswegen war ich sehr aufgeregt, Neven, dass wir uns, als wir uns kennengelernt haben, auf dem Fundraising-Kongress in Berlin. Und das war ganz spannend, weil wir waren da ja eigentlich verabredet und dann hast du aber, glaube ich, dein Handy verloren. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so ruhig geblieben ist, wenn er sein Handy verliert, oder?
Ja, ich wusste, wenn ich es verloren habe, dann entweder ist es da, wo ich saß, da war es nicht, oder ja. Es ist irgendwo anders und dann wird es zu mir kommen, weil ich kann jetzt nicht durch eine ganze Kongresshalle laufen und jeden Quadratmeter durchsuchen, weil genau, es könnte ja dort sein.
Exakt, das hast du zu mir gesagt und dann hast du es auch wiedergefunden, ne? Ja. Und hast gesagt, du wärst so schusselig, ne, das würde dir öfter passieren. Und da habe ich so bei mir gedacht, okay, war das vielleicht der Grund, warum du mit Fußballspielen angefangen hast? weil da ist alles relativ einfach, 11 Mann und ein Tor.
Ja, also das Schöne am Fußball tatsächlich ist, dass es fixe Regeln gibt. Es gibt eine fixe Zeit, die ist 90 Minuten, 2x 45 Minuten, ein bisschen Nachspielzeit ist noch da. Es gibt nur einen Ball, also wenige Moving Factors, ja, ja, bis natürlich auch die Spieler. Klar. Aber ja, das ist, ich merke das jetzt, wo ich noch tiefer, jetzt mittlerweile seit 11 Jahren im Stiftungssektor bin. Boah, da kann man alles machen. Also es gibt Milliarden von Optionen, die man wahrnehmen kann. Während im Fußball hat man so 2 bis 3. Es ist sehr einfach. Es ist natürlich auch sehr hart und sehr schnell dafür. Ja. Während wir jetzt im Stiftungssektor natürlich viele Gedanken uns machen müssen, viel Informationen erfassen müssen und so weiter und so und so fort. Das sind also 2 verschiedene Aspekte und Themen und ja, ich kann manche Sachen übertragen, manche andere halt nicht.
Genau. Also für die, die dich nicht kennen und auch für die, die mehr Fußballfan sind als ich, du hast ganz lange bei Dortmund gespielt. Jürgen Klopp hat auch in dem Vorwort deines Buches geschrieben, du warst einer der besten Innenverteidiger Europas. Du warst aber auch immer schon jemand, der ein bisschen anders war. Und wenn wir das ansprechen, dass du sagst, das waren eigentlich ganz einfache Regeln, dann galt ja auch für Fußballer eigentlich eine einfache Regel. Sei gut auf dem Platz und in deinem Privatleben stell dir immer neue Autos hin, kauf neue Wohnungen und spiel ganz viel PlayStation. Das hat übrigens meine Söhne sehr beeindruckt. Aber das hat dir irgendwann nicht mehr gereicht. Du warst derjenige, der gesagt hat, das kann doch irgendwie nicht alles sein. Magst du mal einmal erzählen, wie es dazu kam?
Ja, das war dann so mit der Zeit 19, 20, 21, also als ich so alt war, hat sich auch eine Lehre etabliert aufgrund der Tatsache, dass ich klar sportlichen Erfolg hatte, aber das waren irgendwie 4 Stunden am Tag. Die restliche Zeit, die ich da wach bin, wusste ich nichts mit mir anzufangen. Mhm. Irgendwann mal habe ich mit der Zeit angefangen auch zu lesen, mich weiterzubilden. Alles von Grafikdesign, Programmierung, Management und Fotografie und alles, was man so macht, wenn man 20 ist, glaube ich. Mhm. Und ich hatte auch gleichzeitig nicht nur so eine inhaltliche Lehre, sondern auch so eine Sinneslehre, weil ich war zwar engagiert bei der einen oder anderen Organisation und für den einen oder anderen Zweck, aber immer in so einem Promi-Kontext. Sprich, ich komme wohin, da ist eine Veranstaltung, ich sage 3 Sachen in die Kamera, fahre davon mit meinem riesigen Auto in mein riesiges Haus und habe absolut keine Verbindung zum Thema mehr. Und das hat mich auch frustriert, obwohl ich das genauso gemacht habe. Und das hat sich fortgeführt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch durch andere Impulse, durch auch so eine Selbstreflexion, diese Situation einfach mal benannt habe und die da war, also so möchte ich nicht weitermachen. Irgendwas muss sich verändern. Irgendwie soll da auch etwas sein, wo ich voll dahinter stehen kann. Und dann kam noch der Auslöser, wo ein Kollege, der jetzt auch im Vorstand bei uns ist, der Dr. Milicevic, Stiftungsexperte, der sagte, du kannst ja mal eine Stiftung gründen. Und dann plötzlich war jetzt aus diesem Ich weiß, was ich nicht möchte. Ich weiß so grob, was ich möchte. Jetzt ein konkretes Format. Und das hat mir dann auch total Spaß gemacht, weil eine Stiftung ist irgendwie klar, es braucht eine Satzung, also musst du dir Gedanken machen, nicht nur was die nächsten 5 oder 10 Jahre betrifft, sondern was die Ewigkeit betrifft. Und was ist der Sinn?
Richtig.
Du musst die Zwecke festlegen. Also das ist sozusagen deine Sinnesbibel. Und die legst du jetzt mal fest. Und das war so eine schöne und hilfreiche Auseinandersetzung, die dann in der Stiftung kulminiert hat. Und ich sei jetzt seit 11 Jahren auch merke, wie viel Sicherheit mir das gibt. Also auch mir als Mensch, aber auch gleichzeitig als Mitarbeiter, als Sicherheit und Sinn. So, das ist schon die zwei wichtigsten Aspekte, die dadurch abgedeckt werden. Und natürlich auch nicht nur Sinn für mich, sondern natürlich auch für die Leute, für die wir das tun.
Ja, wir kommen gleich noch drauf, was ihr genau macht. Lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil in dem Vorwort deines Buches schreibt Jürgen Klopp so, ich will mal sagen, leicht befremdet. Denn es ist ja so, ich glaube, es gibt viele Fußballer, die vielleicht nichts mit sich anzufangen wissen. Wir wissen ja von, weiß nicht, Joshua Kimmich und wie sie alle heißen, auch die haben irgendwie Stiftungen. Das ist aber, ich will nicht immer einen PR-Gag unterstellen, aber das ist so auch so ein bisschen Management getrieben. Es gibt relativ wenige, die diesen Weg so gehen wie du ihn gegangen bist. Und du beschreibst in deinem Buch auch, dass der ein oder andere Trainer oder Manager der Clubs, wo du warst, auch immer gesagt hat, wie, der hat jetzt noch einen anderen Job und der kommt von einem Geschäftsfrühstück und so. Wie war das für dich?
Ja, schwer zu greifen, weil ich hatte jetzt auch keinen Orientierungspunkt. Inwieweit bin ich jetzt Fußballer und inwieweit bin ich jetzt Stiftungsmanager? Einerseits für mich war das schwer, jetzt zu sagen, okay, so viel oder so viel. Ja, am Ende, ne, das Gute war, mein Gefühl hat da einen entschieden. Und wenn ich müde war, war ich müde, habe ich auch Pause gemacht. Aber nach außen war das schwer greif noch schwieriger greifbar, weil für einen Fußballtrainer, ja, Jürgen Klopp war da sehr respektvoll. Es gab andere Trainer, bei denen das nicht der Fall war. Die haben dann auf mich geschaut und sich gedacht, der ist eigentlich bei mir angestellt,
Und macht irgendwie was
aber
anderes.
macht was anderes und macht das auch ziemlich seriös, ja. Und der liest auch dann, wenn wir auf Busfahrten sind, der spielt dann nicht PlayStation, sondern der liest jetzt plötzlich irgendwas über den Brunnenbau. Die konnten das nicht zusammenrechnen, glaube ich, und das war irgendwie schwierig für die. Und dann haben sie mich das auch spüren lassen. Und dann musste ich in Gespräche mit denen hineingehen und über die Stiftung sprechen, obwohl ich dachte, hey Leute, ich bin nicht bei euch angestellt wegen der Stiftung, ich
Sondern
bin bei
es
euch
geht um
angestellt als
Fußball.
Fußball. Ja, so das zu reflektieren.
Hat dich das letztlich auch dazu bewogen zu sagen, okay, ich muss mich an irgendeiner Stelle für ein Leben entscheiden und ich wähle die Stiftung oder was hat den Ausschlag gegeben?
Nee, ich wusste, ich muss damit umgehen. Ich muss es mit bei den Leuten direkt ansprechen. Das habe ich dann auch bei den Trainern immer wieder getan und gesagt, so, diese Stiftung, das ist mein Lebenssinn und ich spiele Fußball, das ist auch ein Lebenssinn. Aber ich würde ja auch nicht zum Trainer hingehen und sagen, ja, Familie oder Fußball. Ja, du kannst ja beides haben. Ja,
Richtig,
so.
ja, eben.
Also, wieso Stiftung oder Fußball, wie sollte ich dann auswählen müssen? Und ja, in den Erstgesprächen sind alle immer einverstanden mit und dann später irgendwie, keine Ahnung, haben sie dann ein Gefühl, wenn ich einen Fehler mache, dann haben sie diesen Punkt gehabt, ah, der hat eine Stiftung, ah, deshalb ist es. Wenn ein anderer einen Fehler macht, dann, ah, der macht halt Fehler.
Ja, der hat nicht bis
Ja.
nachts um 3 PlayStation gespielt, das wird nicht der Grund sein, sondern
Genau,
ja,
genau. Also das
okay.
ist schon so ein, ja, es war frustrierend, aber ich wusste eigentlich schon, vielleicht nicht am Anfang der Stiftungsgründung, welchen Platz die Stiftung in meinem Leben einnehmen werden würde. Aber ich wusste schon, boah, nach 1, 2 Jahren, boah, hier ist etwas, das hat so eine Struktur, das hat so eine Sicherheit, das hat so eine Ewigkeit, das hat so einen Sinn und das bringt am Ende auch was. Also, ne, ich bin ja dann auch vor Ort gewesen, wo die Projekte stattfinden. Wir sind da, nur kurz mal darauf einzugehen. Es geht um das Menschenrecht auf Zugang zu Trinkwasser und
Klar,
Sanitärversorgung.
genau.
Das Nachhaltigkeitsziel 6 primär und das machen wir in ländlichen Regionen Äthiopiens, Kenia und auch Tansania.
Und sehr erfolgreich. Das kann ich jetzt mal ergänzen.
Definitionsfrage, ja.
Ja, klar, aber
wir können
ihr
immer
macht es,
mehr,
glaube ich, seit
aber
11 Jahren 484
11 Jahre.
Projekte, ne,
Ja.
hab ich gelesen, sind erfolgreich durchgeführt worden und ja, spannende Sache. Wobei, und das beschreibst du in deinem Buch, aber das ist natürlich auch generell ein Punkt, wenn irgendjemand Normales eine Stiftung gründet, dann ist das alles ganz okay. Der hat dann einen Stiftungszweck, der mit ihm in irgendeiner Form zusammenhängt. Bei einem Promi ist es natürlich immer so, und das beschreibst du sehr gut in deinem Buch, dass da viele Menschen kommen und sagen, kannst du mir irgendwie helfen mit einem Post oder kannst du, weiß nicht, meiner Tochter die Operation bezahlen und so. Und viele haben auch gesagt, ja, das ist ja toll, der Neven Subotic, der kümmert sich jetzt um Brunnen und Trinkwasser in Afrika, aber was ist denn mit dem Land, aus dem er kommt, ne? Da, aus dem ehemaligen Jugoslawien, und warum hilft er da nicht den Menschen oder warum macht er nicht irgendwas in Deutschland? Und du beschreibst aber, dass dir das geholfen hat, das relativ klar abzugrenzen, und du hattest auch ein übergeordnetes Ziel. Magst du das nochmal beschreiben?
Ja, also für mich war es hilfreich, diesen sozialen Druck, den ich hatte, auch mich nicht lenken zu lassen von dem. Mhm. Weil würde ich das tun, dann würde ich so enden wie viele, was auch nicht verkehrt ist, zum Teil, nur dass man sich für seine Gemeinde, für sein Dorf einsetzt. Problem dabei ist, wenn wir dieses Denken weiter fördern, dann haben wir immer weiter nur dieses regionale Denken, ja, oder das sehr kleine kommunale. Was einerseits schön ist, auf der anderen Seite merken wir ja auch, die großen Probleme, die wir haben, die großen Herausforderungen, die kriegt man halt nicht hin, indem man in der einen Gemeinde noch eine Rutsche hinstellt. Ja, das ist gut und das sollte man noch weiter tun. Aber es ist nicht das Größte oder auch nicht das Wesentlichste. Die großen Themen, die sind halt global. Und global, was auch die Geschichte betrifft, müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass wir sehr viel profitiert haben von den Niedriglohnmärkten, von der Ausbeutung der letzten zig hundert Jahre. Und daraus ist bei mir dann auch eine Verantwortung gewachsen, weil ich weiß, allein, dass wir jetzt sprechen, Internet haben, hier eine Wand mit einem schönen Dach, Klima oder hier Strom und Heizung und so weiter und so fort. Das setzt einiges voraus. Ne? Das haben wir auch mitgeerbt. Und die Frage ist ja dann auch so, nicht, ob wir uns schuldig fühlen oder nicht, sondern eigentlich, ob wir uns verantwortlich für die Zukunftsrichtung fühlen.
Und was wir da tun können. Und da hast du gesagt, Trinkwasser ist ein ganz wichtiger Baustein.
Ja, Leben ohne Trinkwasser ist nicht möglich. Das ist das eine. Und das andere ist auch halt über Ländergrenzen hinwegkommen. Also auch ein Grundverständnis etablieren für so den kosmopolitischen Gedanken. Also wir sind die Menschheit. Wir sind alle miteinander verbunden, zumindest auf wirtschaftlicher Perspektive oder auf dem Niveau. Umso schöner wäre es, wenn wir auch ein zwischenmenschliches Niveau finden würden, langfristig. Da muss man aber auch erstmal in diesem Kontext denken und teils gibt es ja schon Anzeichen dafür, dass Leute anfangen zu hinterfragen, nicht was kostet das Produkt, sondern können die Leute, die entlang diesem Produkt arbeiten, haben die irgendwie 2 oder 3 Mahlzeiten, können die Kinder zur Schule gehen, gibt es da vielleicht auch eine Klinik, haben die Strom und so weiter und so fort. Weil in so einer Welt möchte ich auch persönlich leben. Und das bedeutet dann auch, mich nicht zu sehen als ich bin jetzt Deutscher oder ich bin Serbe oder ich bin Ami, sondern ich bin all das, das bin ich, aber nicht nur die oberste Stelle, die oberste Instanz und auch eigentlich der gemeinsamste Nenner überhaupt ist ja, dass wir zu der Menschheit gehören und auch da eben eine Verantwortung haben, weil wir ganz gewisse Möglichkeiten haben, um uns gemeinsam nach vorne zu tragen.
Nun hast du eben halt dadurch, dass du prominent warst, natürlich den Fokus da drauf lenken können und hast dann diese Stiftung gegründet und ich habe dich kennengelernt und ich glaube viele andere auch als jemanden, der ein Autodidakt ist, also der ganz viele Dinge sich selbst beigebracht hat oder angelesen hat oder auch ganz viel Ratschläge sich anhört, aber am Ende dann genau das macht, von dem er glaubt, dass es richtig ist. Ich glaube, du lässt dich da auch sehr von deinem Bauchgefühl leiten. Und du hast etwas gemacht, was in der Stiftungswelt relativ ungewöhnlich ist. Du hast nach 9 Jahren, also ich glaube, es ist schon ein bisschen her, auf eurer Seite immer noch das Aktuellste, aber du hast dich umbenannt. Du hast also gesagt, das interpretiere ich jetzt mal, mein Name soll nicht mehr so im Vordergrund sein, sondern wir benennen die Stiftung um. Das ist natürlich aus, wie soll ich sagen, markenkommunikativer Sicht Total richtig, ja, weil wenn eine Stiftung den Namen des Gründers trägt, da gibt es verschiedene Beispiele, Karl-Heinz Böhm und wie sie alle heißen, Peter Ustinov, dann ist spätestens mit dem Ableben des Stifters kommt es zum Problem. Es kommt aber auch generell zum Problem, weil keinem so richtig klar ist, was macht eigentlich diese Stiftung, außer wenn der Stifter unermüdlich Gas gibt. War das eine Überlegung, die dich dazu getrieben hat, zu sagen, okay, wir müssen da jetzt was ändern?
Ja, das war auch eine Überlegung, mit der wir, ich glaube, fast 5 Jahre schwanger rumgelaufen sind. Denn für mich war zur Gründungszeit, also als ich 22 Jahre alt war, dachte ich,
Ja, Wahnsinn.
wie nennt man denn eine Stiftung? Ach, die anderen machen einfach ihren Namen drauf, das wird dann schon irgendwie passen. Also da war keine strategische Überlegung dabei. Und jetzt war es halt wirklich, das Ziel der Stiftung ist nicht irgendwie mich in den Vordergrund zu rücken, sondern das Ziel ist, möglichst viele Menschen mit Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung zu erreichen. Wie können wir entlang diesem Ziel einen passenden Namen aussuchen, der dann auch einlädt, Teil zu haben an der Organisation, also Teil der Stiftung zu sein, anstatt da ist die Stiftung und die macht das, sondern das kann dann auch jetzt die Stiftung von jeder Person sein, die sich dann entsprechend beteiligt. Das ist so dieser Gedanke hinter Welfare. Und das macht enorm viel Spaß, weil wir haben auch gemerkt, die Leute spüren das, selbst beim alten Namen, aber dann immer, wenn es zum Namen kommt, war das eine Hürde. Weil das, was sie spüren und was wir auch gespürt haben, war nicht im Einklang mit dem Namen. Weil wenn du sagst, ich bin Teil von, nimmst du Wort mit Stift, dann das, da kannst du da, also mit, so kreativ sein, das kommt einfach nicht gut über die Lippen. Aber wenn du sagst, ich bin Teil von Welfare, dann okay, das passt, das ist rund und da kann ich mich auch wiedersehen. Und das war auch so ein bisschen das Eis durchbrechen. Jetzt ist also das offiziell, glaube ich, jetzt seit 3 Monaten circa aktiv und natürlich nennen uns noch einen Teil unserer Unterstützenden beim alten Namen. Das wird ja auch ein bisschen dauern, bis sie sich dran gewöhnen. Aber es kommen viele neue Unterstützende hinzu, die dann einfach merken, okay, es geht nicht um den Namen, da ist jetzt nicht jemand im Vordergrund, sondern das Thema ist im Vordergrund. Nur das, was wir erzielen und erreichen, Sinn ist im Vordergrund und das macht Spaß.
Ja, genau. Kommen wir mal zu dem Thema, das ja auch hier, wir sind ja quasi fast ein kleiner Fachblock, auch für viele Fundraiser und Fundraiserinnen, die uns zuhören. Und Stichwort Autodidakt, Stichwort, du machst relativ viel selbst oder eben mit deinem kleinen Team, das bewusst klein ist, damit ganz viel von den Spenden auch in die Projekte gehen kann. Wie managst du das Fundraising? Ich habe gelesen, ich hoffe, das ist richtig, dass ihr 20.000 mehr oder weniger Unterstützer habt, die auch dann Geld geben teilweise. Wie arbeitet ihr da?
Ja, wir sind schon bei über 30.000. Wir sind schon, genau, wir sind schon ein bisschen darüber. Und ja, wir haben verschiedene Programme dafür. Einerseits haben wir das Online-Fundraising, das bei uns über die Website läuft und auch mit unserem Salesforce verbunden ist. Das läuft gut. Da gibt es auch die Möglichkeit, Spendenaktionen zu machen. Die meisten kennen das ja für den Geburtstag oder manchmal einen traurigen Fall, dann auch für einen Trauerfall natürlich oder diverse andere Zwecke, wo Leute sich dann auch wirklich engagieren können und sie und ihre Aktion in den Vordergrund gerückt wird. Finden wir weiterhin auch sehr hilfreich, weil ne, man möchte Möglichkeiten schaffen, die zu den Leuten passen, nicht die einem selbst immer zwingend am einfachsten sind. Ne, deshalb machen wir gerne diesen Aufwand. Vieles bei uns dann auch investiert in so Großspender-Fundraising. Also wir haben
Das
dann
wäre
auch
meine
so
nächste Frage.
fixe Programme, mit denen wir laufen, wo unsere Fundraiser dann auch entsprechend wissen, wann und wie das gemanagt werden soll, wie das getrackt werden soll, damit man auch nicht irgendwie den Faden verliert. Weil es ist schon, und ich glaube, die Besonderheit bei uns ist dann die, dass Großspender sind für uns nicht nur Großspender. Wir haben auch das Konzept von Botschaftern, die aber nicht prominent sind, sondern die halt wirklich ihre Strahlkraft dadurch austragen, indem sie die Botschaft, also indem sie Botschaften, indem sie eigene Veranstaltungen machen und dann selbst mal darüber sprechen. Die Veranstaltung kann eine Musikveranstaltung sein, aber trotzdem, sie holen Leute, die haben Spaß, aber der Sinn der Veranstaltung ist dann nochmal entweder Spenden zu sammeln oder auf das Thema aufmerksam zu machen, für das wir uns einsetzen. Die bringen sich auch ein im privaten Rahmen, ne? Informieren Leute und sagen, hey, guck mal, hier ist was, da brenne ich für. Ich denke, das wäre mal etwas, da könntest du dich mit näher auseinandersetzen. Und die können dann, also unsere Botschafter, die schicke ich in jeden Wettbewerb rein, wo es darum geht, den Sinn und den Zweck einer Organisation zu erklären, weil die sind top ausgebildet. Ne? Die haben jetzt am Samstag haben die wieder auch ein Seminar, das stattfindet.
Okay.
Die sind schon cool. Ne?
Das
Also das
heißt, ihr
ist
schult die auch richtig. Also ihr
genau.
sagt dann hier, komm, du machst mal einen kleinen Kommunikationskurs bei uns, oder ist das eher so, dass ihr sagt, wir stellen euch mal die Projekte vor, damit ihr
Nee,
Argumente an die Hand
es ist
kriegt?
schon
Okay.
Methodik,
Okay.
also teils Methodik und das andere ist es auch sensibles Engagement möchten wir fördern. Sprich, es geht nicht darum, jetzt auch die Tränendrüse zu zupfen, sondern vor allem im Nord-Süd-Gefälle haben wir ja so dieses, ich sag mal, dieses koloniale, rassistische Fundraising noch immer sehr stark in der
Soll
Welt
vorkommen,
drin.
ja.
Und da möchten wir, dass sie das auf keinen Fall wiedergeben. Ich kann auch nicht sagen, dass das auf jeden Fall immer passiert. Ne? Das ist echt, ist ja ein Kulturwandel, der sich da ergibt, aber die sind offen und wir ja, unterstützen jetzt halt durch Seminare, in denen sie dann auch erfahren, wie sie das, was sie fühlen, ausdrücken in eine Art, die es authentischer darstellt, als jetzt so Redewendungen aus vor 100 Jahren zu übernehmen.
Okay.
Ja, da geht bei uns viel Zeit rein, aber die sind
Okay.
auch wirklich so die Power-Leute. Ich meine, wie häufig ist es in deinem Umfeld, dass jemand zu dir kommt und sagt, ey, ich brenne für diese Organisation? Ich
Das ist
meine,
richtig. Ja.
wenn du irgendwie nur ja, ein paar Newsletter bekommst, dann kannst du sagen, ah ja, das ist cool, was die machen, aber wie
Ja.
häufig sind da wirklich auch Leute, die so, die dafür brennen? Und die sind für uns enorm wichtig.
Aber nochmal, nur dass ich das richtig verstehe, die spenden aber auch gleichzeitig und auch keine
Müssen
kleinen Summen,
nicht.
oder ist, ach so,
Nee,
okay.
nee, nee. Kann
Okay.
sein, die spenden null,
Ah,
ja, aber die
okay.
spenden ja also 0 Euro, aber
Zeit und
viel
Engagement.
Zeit und Fähigkeiten, ja.
Okay.
Und die Identifikation mit der Organisation ist dann auch eine krasse, also das sind für uns quasi MitarbeiterInnen, ne? Die machen auch Spendenübergaben, die machen auch Vorträge, die machen, also die ergänzen uns personell und das macht uns Spaß, das macht ihnen Spaß, weil die ja auch selbst auswählen, was sie machen möchten. Wir bestimmen nicht und das ist auch vielleicht hilfreich mal für die Zuhörenden mal zu überlegen, weil für uns war das eine große Lektion. Wir hatten manchmal das Problem, Leute kommen zu uns und fragen uns, was sie tun sollen. Oder müssen wir Sachen konzipieren oder geben denen etwas Standardmäßiges und dann dauert das, dann irgendwie ist es was schwerfällig. So. Wir arbeiten jetzt primär daran, wir machen das Grundgerüst. Ja, Methodik und auch so die Didaktik, so wie kriege ich, also wie kommuniziere ich nach außen, wie mache ich Awareness Building in der Zivilgesellschaft und dann sagen wir, und jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch zusammentun, ihr könnt Gruppen formen, ihr könnt alleine was machen. Ihr wisst viel besser, was ihr könnt, worauf ihr Lust habt. Wir brauchen euch nicht sagen, macht das oder das. Ja.
Abgesehen davon, dass es Mühe macht, auch diese ganzen Programme zu entwickeln, natürlich, sondern da kann man die
Ja.
Kreativität quasi nutzen, ne? Von
Die
denjenigen,
Kreativität und
die
die
euch
soziale
ansprechen.
Dynamik. Ne?
Okay,
Weil in dem
spannend.
Fall jetzt
Spannend.
am Samstag, dann kommen, ich weiß nicht, so 15 Leute, 20
Ja.
Leute. Oder ich glaube nicht, dass alle 30 kommen, so. Aber
Okay.
so die kommen dann und die sind dann auch als Gruppe da. Ne? Die wissen, in diesem Raum sind die Leute, so, die wollen sich engagieren. Da geht es nicht darum, der eine hat ein anderes Interesse oder so. Nee, nee. So, das ist ein ziemlich
Die haben ein
homogenes
gemeinsames Ziel.
gemeinsames Ziel. Die unterstützen sich, wie gesagt, auch gegenseitig. Und das macht Spaß. Also, das war für uns in den letzten Jahren ein großes Erkenntnis,
Spannend. Ja.
dass wir nicht sagen sollen, mach das, sondern eigentlich vorbereiten, dann, damit sie alles machen können, was sie tun möchten. Ja, und das haben wir auch ziemlich formell dann ausgebaut. So, das ist.
Lass mich nochmal zurück zu den Großspendern kommen und nochmal einen Bogen schlagen. Man denkt ja immer, also ich würde das denken, deswegen stelle ich jetzt auch einfach mal die Frage. Du kommst ja aus dieser ganzen Fußballszene und ich glaube, dass du immer noch ziemlich gut vernetzt bist oder zumindest ja verfolgst. Jürgen Klopp hat gesagt, er hat immer verfolgt, wo du aufgestellt wurdest und so. Und das sind ja alles Leute, die relativ viel Geld haben. Ist das mit eine Strategie bei dir oder eine Idee zu sagen, ich spreche mal 10 10 Fußballer an, die haben insgesamt 10 Millionen über? Oder ist das, dass du sagst, nee, das ist ein anderer Teil von mir oder ein anderer Teil meines Lebens gewesen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich bin da, also beim Großspender-Fundraising ist es für uns eigentlich so, wir versuchen jetzt niemanden zu überzeugen, der nicht möchte.
Ja, klar.
Also so pauschal, klar. Das ist, glaube ich, vielleicht wenn dann gut für eine Spende, aber das bringt es nicht. Wir wollen wirklich die Leute dabei begleiten, ihre eigenen philanthropischen Ziele auch einmal zu benennen, erkundigen und dann auch
mit. Aber die können sich ja decken teilweise, ne? Dafür muss man ja mal miteinander sprechen.
Wir haben auch natürlich Fußballer, die Spender bei uns sind und die wir auch betreuen. Mhm. Doch ein Großteil dessen ist wirklich auf Leute fokussiert, die dann irgendwie sich bei uns melden oder wir in Kontakt kommen mit ihnen und sie dann betreuen. Und idealerweise, das weiß ja auch jeder, nichts Kurzfristiges, sondern Langfristiges, weil wenn die Leute dann auch merken, okay, ich habe jetzt einmal gespendet und jetzt ist das daraus resultiert, ne, weil bei uns dauern Projekte so 16 Monate, 18 Monate, bis sie davon dann auch erfahren können mit dem Bericht, mit der finalen Berichterstattung und Bilder und GPS-Daten und so weiter. Und das ist natürlich so das schönste Erlebnis. Da möchten wir sie abholen und begleiten und diese Beziehungen machen auch dann am meisten Spaß. Ne? Also, genau.
Okay. Wenn du nochmal jetzt gucken müsstest in der Stiftungslandschaft oder auch in der Landschaft der gemeinnützigen Organisationen, wir haben sicherlich das Thema Inflation bei den Spenden, wir haben auch das Thema Überalterung der Spender und Spenderinnen, Fachkräftemangel auf der anderen Seite. Was sind so für dich die drei größten Herausforderungen, die du siehst in diesem Jahr, aber auch in den nächsten, für die Branche allgemein, aber auch für deine Stiftung?
Ja, ich glaube, das Größte ist, dass nicht nur eine neue Generation jetzt herangezogen werden soll, sondern diese Generation ist nicht die gleiche wie die vorherige. Ja. Das braucht eine ganz andere Kommunikation. Ich würde auch nicht sagen, dass wir das besonders gut machen. Das ist eine Frage, vor der wir stehen und uns in den nächsten Jahren wirklich darum kümmern werden, da auch entsprechende Formate für zu finden.
Das Stichwort Digitalisierung im Prinzip auch, ne?
Zum Teil. Also okay. Digitalisierung, ich glaube, das können wir gut. es ist mehr so die Kommunikation und auch die Bedürfnisse dann erfassen. Vielleicht ist es dann anstatt, keine Ahnung, kommunikationsmäßig ein langes Gespräch. Vielleicht ist es einfach nur viele kleine, kurze Gespräche, weil das passt besser und die sollen dann leichter sein und vielleicht auch sich mal wiederholen und so weiter und so fort.
Okay.
Oder wenn ich an unseren Blog denke, ne, wir wollen Leute abholen, die interessiert sind und es kann sein, dass die Anforderungen, die wir voraussetzen, zu hoch sind. Ne? Dann fühlen sich Leute noch nicht ab. Okay, dann muss man das halt anpassen. Ich glaube, in der Zukunft wird es da viel Anpassungsbedarf geben. Wir sind jetzt nicht alt eingesessen und haben schon seit 30 Jahren unsere Strukturen, die wir noch nicht verändert haben und haben jetzt ja ein riesiges Schiff, das wir peu à peu umlenken müssen, sondern wir sind ein bisschen flexibel. Aber trotzdem, ich bin 34, wenn ich mit einem 17-Jährigen spreche, dann ist auch mein Kinn am Boden und ich denke mir, wow.
Das ist eine andere Welt, ne?
Ist eine andere Welt, also zum Teil krass engagiert, also eine wahnsinnige Perspektive auch auf die Welt, hatte ich nicht mit 17, aber dann noch eine ganz andere Kommunikation,
Herangehensweise,
was mache ich, welche Rolle spiele ich, was brauche ich und so weiter. Das habe ich bei weitem noch nicht entschlüsselt.
Okay.
Wir sind auch eher
schon zwei.
wir sind auch deshalb eher fokussiert auf 35 plus, so 40, so das sind Leute, die haben vielleicht schon die Kinder, sind jetzt, haben keinen Bock mehr auf die. Und so der zweite Frühling im Leben geht los, man hat eine Reife, man hat dann auch so diese Sinnesfrage und möchte sie beantworten, hat auch Fähigkeiten, Kompetenzen, Netzwerk, das man einbringen möchte. Und so da fühlen wir uns das sehr zu Hause, was ja nicht bedeutet, wir müssen die ganze Zeit nur warten, bis wir 35 werden, sondern müssen auch gucken, wie holen wir sie vorher ab.
Das war ein Problem. Was siehst du noch?
Das muss ich auch vorweg sagen. Ich habe ja mit Force Solutions auch ein Digitalisierungsunternehmen für NGOs und Digitalisierung, wie du es auch angesprochen hast, ist sicherlich voll das Thema, weil die Anforderungen an Organisationen sind jetzt nicht besonders leicht. Und wenn man jetzt durch 7 Excel-Tabellen springt und noch 30 PowerPoint und 20 Word-Dateien, so irgendwann mal geht es dann auch zu Ende. Also allein, wenn ich über so Fördervereinbarungen, Förderprojekte und so weiter spreche, ob man fördernd ist oder gefördert wird, all das abzuverwalten, nimmt leider nicht ab, was die Komplexität und Compliance betrifft. Und da hakt es bei einigen Organisationen und das merke ich. Ist ja auch so in der Verwaltung in Deutschland generell, dass wir noch bei weitem nicht da angekommen sind und wie soll der Stiftungssektor dann komplett anders sein? Ne? Wir haben ja auch, ich glaube, Durchschnittsalter, Gründungsalter ist 55.
Ja.
Ja, das war noch vor der Computerzeit. ja, und das bedarf auf jeden Fall viel Zeit. Ich glaube, das Dritte, das ist bei uns dann besonders, also beziehungsweise für die Organisation, die in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit sind, da ist das Thema, wie arbeiten wir? Mhm. Ja, ich habe ja schon vorher über diese kolonialen Strukturen gesprochen und diese spiegeln sich weiterhin, teils sehr stark, teils schwächer. Teils gibt es eine gute Debatte darum, wie können wir das besser machen, aber es gibt keinen, inklusive wir, die jetzt die Lösung gefunden haben, wo man einfach sagt, okay, dann mache ich das so. Und das wird auch in den nächsten Jahren an Druck zunehmen, dass wir neue Möglichkeiten bieten, weil dass man da irgendwie als Deutscher, entweder als aus der Politik, Wirtschaft oder aus dem gemeinnützigen Sektor mit Personen und Organisationen auf einem afrikanischen Kontinent arbeitet und sich selbst auf seine eigene moralische Hochheit beruht oder wirtschaftliche Dominanz, das schmeckt nicht, das passt nicht, das ist entgegen den Zielen, die man sich eigentlich da vorgenommen hat. Und da kann es sein, dass manche Organisationen diesen Schwung gar nicht miterleben, also nicht überleben werden, weil sich da schon viel ändern muss. Da ist Einigung. Aber zwischen muss und ich mache auch.
Richtig. Und wie das aussehen wird, ist natürlich auch absolut diskussionswürdig. Ne?
Ja. Also das wird noch eine sehr spannende Zeit für Organisationen in unserem Sektor.
Ein Trend, den wir bei Neues Stiften immer wieder beobachten, und da würde mich deine Meinung interessieren, ist auf der philanthropischen Seite, dass die Leute sagen, wir haben viel Geld zu verteilen, aber wir haben kaum Organisationen, die dieses viele Geld auch abrufen können. Also warum gibt es nicht eine Kooperation von Organisationen? Wie siehst du sowas?
Das Ding ist, es gibt viele Organisationen, aber man will ja nur die fördern, man will ja nur gewisse Sachen, Organisationen fördern. Und diese Professionalisierung ist wiederum so eine Herausforderung, weil wir nehmen ja noch immer, das war der gemeinnützige Sektor, das sind Leute, die total getrieben sind, total motiviert sind und dann erstmal machen und dann diese Organisationsstruktur so irgendwann mal dann
nachträglich
kommt, aber vielleicht auch die Leute, die mit so ganzem Herzen arbeiten, vielleicht auch nicht so gut zu dieser organisationellen Arbeit passen. Ne, man braucht ja eigentlich beide Köpfe, so Herz wie Kopf. Und manche Leute haben viel mehr Herz und manche haben viel mehr Kopf. Und beides braucht man am Ende. Glaube ich, ist Bildung ein hilfreicher Weg, Weiterbildung im Erwachsenensein, aber auch vorher, dass wir unsere Gesellschaft eingehend auch vorbereiten. Das klar, sich einsetzen ist super wichtig. Sich aber auch gut organisieren ist genauso wichtig, weil man will ja Strukturen schaffen, die idealerweise nicht von einer Person abhängen, sondern die auch diese Person überleben können. Oder wenn die Person mal im Urlaub ist oder der Person es nicht gut geht oder die Person mal aufhört, dass trotzdem da dieser Muskel stark ist. Und da kann ich nur Konzepte wie Qualitätsmanagementsysteme empfehlen, die dann sehr, sehr fundiert und robust Instrumente sind, um Organisationsführung personenunabhängig zu machen und gleichzeitig immer die gleiche Qualität oder die Leistung oder dann auch die Wirkung zu erzielen, die man da auch vorsieht.
Lieber Neven, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.